herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Du wirst in diesem Podcast von den Learnings erfolgreicher Unternehmer, Investoren und anderen inspirierenden Persönlichkeiten profitieren. In Experteninterviews bespricht Maurice Borg mit seinen Gästen das Wichtigste rund um die Themen Aktien, Immobilien, Steuern, Vermögensaufbau und Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt viel Spaß bei der neuen Folge.
So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit Niklas Spellmeier, 25 Jahre alt. Erst muss man aus meiner Perspektive sagen, weil ich mit 36 dann schon alter Knacker bin. Seine Geschichte fand ich enorm spannend. Wir haben uns hier über Instagram kennengelernt. Er kommt aus kleinen Verhältnissen, so würde ich es mal nennen. Unterer Mittelstand hat er selber bezeichnet. Seiner Mutter alleinerziehend damals aufgewachsen. Hat Abitur gemacht, direkt danach angefangen mit sämtlichen Jobs gefühlt, also ob bei GLS Pakete sortieren, bei Lidl Regale auffüllen, bei McDonald's in der Küche sauber machen, also ganz, ganz viel gemacht. Da gleichen wir uns, glaube ich, sehr. Ich habe mit 18 auch bereits bei Hallo Pizza gearbeitet, irgendwie als Host irgendwo auf Messen gestanden, Security bei einem Bushido-Konzert, was richtig belastend war. Also die verrücktesten Jobs tatsächlich gemacht, um damals Geld zu verdienen. Bei ihm ging es dann weiter, dass er sich versucht hat, auch direkt selbstständig zu machen und da die unterschiedlichsten Dinge, die man so online auch machen kann, ausprobiert hat. Also ob es Affiliate-Marketing ist, ob es Webseiten bauen ist, ob es Trading ist, also all das, was man so online findet. Und am Ende hat sich ein Punkt bei Ihnen so ein Stück weit durchgesetzt und das ist Amazon FBA. Und über dieses Thema Amazon FBA möchte ich heute mit ihm sprechen. 2022 hat er mit seiner gesamten Unternehmensgruppe mehr als 10 Millionen Euro Jahresumsatz eingespielt. Hat inzwischen 6 Gesellschaften, auch darüber werden wir mal sprechen, hat mehr als 50 Mitarbeiter, hat ein Buch rausgebracht, Deine Chance E-Commerce, was inzwischen über 15.000 Mal verkauft wurde und veranstaltet auch mit den Seller Days, eines der größten Live-Events für Amazon FBA in Deutschland. Und ja, ziemlich lange Intro, Niklas, aber erstmal herzlich willkommen.
Ja, mega geil, dass ich da sein darf, Maurice. Ich freue mich.
Du vielleicht für die Menschen, die nicht so tief in diesem ganzen Online-Bereich auch drin sind, was ist denn erstmal überhaupt Amazon FBA? Und dann vielleicht anschließend die Frage, warum hast du dich gerade für Amazon FBA entschieden?
Also meiner Oma sage ich immer, ich verkaufe Produkte im Internet. Im Grunde genommen ist Amazon FBA einfach E-Commerce-Produkte einkaufen und verkaufen, nur halt nicht über einen eigenen Online-Shop, sondern eben über Amazon, was viele zum Beispiel nicht wissen. Also jeder kauft ja quasi auf Amazon ein und über 60% von allen Produkten, die man da kauft, die sind nicht von Amazon selbst oder irgendwelchen riesigen Companies, sondern halt eben von solchen Händlern wie mir, also mehr als jedes zweite Paket. Und die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so gering, dass du vielleicht als Zuhörer auch schon mal das ein oder andere Produkt bei mir oder auch einem von unseren Teilnehmern gekauft hast.
Und sag mal, warum machst du das nicht über deinen eigenen Shop, sondern nutzt quasi den Marktplatz von Amazon?
Also ich habe angefangen mit Amazon, weil man natürlich den super großen Vorteil hat, dass schon sehr viele kaufbereite Kunden einfach auf der Plattform sind. Das kannst du vergleichen mit einem Influencer, der fängt ja meistens auch an irgendwie auf YouTube, TikTok, Instagram und jetzt nicht seine eigene Website aufzubauen und dann erstmal Leute draufzuziehen. Ähnlich kann man sich das eigentlich auch vorstellen. Bei Amazon ist es erstmal viel einfacher und schneller an Kunden zu kommen, weil man viel weniger Geld für Werbung braucht. Dafür hat man sicherlich etwas mehr die Vergleichbarkeit, etwas mehr Konkurrenzkampf, also im direkten Vergleich, weil man auf Amazon ja nicht der allererste Verkäufer ist. Und ich habe das damals aber abgewogen daher, dass ich wirklich selbst eigentlich fast immer auf Amazon eingekauft habe. Also immer wenn ich was online was bestellt habe, habe ich das auf Amazon bestellt. Oder auf irgendwelchen großen so Brand-Shops, weißt du, auf Zalando dann mal oder vielleicht bei Adidas.de oder Apple.com oder so. Aber jetzt nicht auf irgendwelchen Shops eigentlich, die ich so fast gar nicht kannte. Das war eigentlich auch der Hauptgrund so, dass ich gesagt habe, ey, Amazon hört sich erstmal einfacher an für mich. Und dann bin ich damit gestartet. Ist jetzt ja auch schon fast 5 Jahre her.
Und Amazon FBA bietet ja noch viel mehr. Also nicht nur, dass du es dort sozusagen anbietest und dann selbstständig verschickst, sondern, so wie ich das verstehe, du lagerst ja auch bei Amazon deine Produkte ein. Wenn eine Bestellung kommt, dann verschickt Amazon das für dich. Also du hast im Grunde mit dem Produkt dann gar nichts am Hut. Kannst du da mal näher drauf eingehen?
Ja, klar. Also im Grunde genommen ist es so, dass du als Amazon-Händler wirklich zwei wichtige Aufgaben hast. Einmal ein richtig gutes Produkt auszusuchen und zum Zweiten das halt auf der Plattform selbst vernünftig zu vermarkten durch Bilder, Beschreibung, Titel und so weiter und so fort. Und alles drumherum eigentlich übernimmt Amazon. Das heißt, diese ganze Logistik vom Einlagern bis zum Versenden, dem Retourenhandling, aber auch, das unterschätzt man oft, den Kundensupport, den übernimmt Amazon vollständig. Dafür nehmen die aber auch eine Gebühr. Das sind in der Regel so zwischen 7-15% vom Umsatz. Aber man hat natürlich, das darf man halt nicht vergessen, den direkten Zugang zu den Kunden und muss jetzt nicht erst zum Beispiel auf Facebook Werbung machen oder auf irgendeiner anderen Plattform, um den Kunden erstmal zum Interessenten zu machen, sondern die Interessenten stehen sozusagen schon im Geschäft und wollen schon kaufen und du musst nur noch zeigen, dass dein Produkt jetzt das Richtige ist.
Du hast gerade 7-15%. Wofür insgesamt, für diesen gesamten Service? Ich dachte immer, das wäre deutlich teurer. Ich dachte, da bewegen wir uns irgendwo so bis 30% oder sowas in der Drehe.
Genau, also die Versandgebühren kommen da noch drauf, ne? Also wenn du jetzt beispielsweise eine Brotdose oder sowas verkaufst, dann hast du wahrscheinlich roundabout 3-4 Euro irgendwo nochmal Versand. Die kommen sozusagen noch mit drauf. Also je nach Preis und Größe des Produkts kann das sein, dass es 20-30% sind. Aber die Kosten hättest du ja genauso im Online-Shop sozusagen, auch wenn du es mit irgendjemand anderem fulfillen lässt. In der Regel sogar teilweise noch teurer, weil Amazon natürlich bessere Konditionen bekommt bei DHL und Co., als wenn du jetzt selbst vielleicht ein paar hundert Pakete im Monat verschickst.
Und was sind so die Nachteile von Amazon FBA? Also Vorteile hast du jetzt genannt, weil wo siehst du die Nachteile?
Also jetzt im direkten Vergleich, vor allem auch mit einem Online-Shop oder einer eigenen Plattform, hast du natürlich immer bestimmte Regeln, nach denen du spielen musst. Das heißt, du bekommst bestimmte Sachen vorgegeben, so wie die Struktur. Du kannst nicht einfach sagen, ich will jetzt hier noch ein Video reinpacken und da noch irgendwie 5 Bilder mehr haben, sondern Amazon gibt dir eine Struktur vor. Das hat natürlich auch einen Vorteil, dass du so gesehen nichts falsch machen kannst und der Kunde, scheinbar funktioniert das ja, was Amazon macht. Das heißt, du kannst sozusagen jetzt nicht irgendwie einen Webshop komplett verkacken, indem du das Ding so designst, dass kein Mensch sich da zurechtfindet oder sonstiges. Dann ist sicherlich so eine Sache, die ich immer von vielen Leuten, die sich dafür interessieren, halt höre, ja, was ist denn mit Konkurrenten? Es gibt ja schon ganz viele Leute, die auf Amazon verkaufen. Ja, das ist auch so, also keine Frage, auch als ich vor 5 Jahren angefangen habe, gab es auch schon super viele Leute, da hat man schon gesagt, das funktioniert nicht mehr, weil es gibt so viele Konkurrenten. Und was ich immer dazu sage, am Ende des Tages, Konkurrenz ist überall, ja, wo Geld zu holen ist. Wenn der Kuchen groß ist, dann sind die Hummeln nicht weit. Ja, und ich sage mal lieber, okay, wenn du einen Markt findest oder irgendwo ein Produkt findest, wo fast niemand da ist, also wo es gar keine Konkurrenz gibt, dann hat das meistens einen Grund. Und mittlerweile sind die Leute ja auch so, wenn du auf einem Online-Shop bist, das heißt ja nicht, dass der Kunde danach nicht nochmal irgendwo anders im Internet sucht nach einem ähnlichen Produkt oder guckt, ob das jetzt wirklich das Beste ist. Zumindest wenn er jetzt die Marke noch nie gehört hat, noch nie auf diesem Shop war. Das heißt, das Vergleichbarkeitsproblem, das hast du genauso überall anders. Aber deswegen ist es halt auch wichtig, dass man als Amazon FBA-Händler jetzt nicht sieht, das ist so eine ganz super einfache Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ich kaufe irgendwo auf Alibaba für 3 Euro ein Produkt ein und verkaufe das für 30 Euro auf Amazon weiter, wie das öfter mal dargestellt wird, sondern muss ich schon Gedanken machen, okay, was für Produkte gibt es auf Amazon, was kann ich vielleicht besser machen, da muss man jetzt auch nicht der größte Erfinder zu sein, teilweise sind das wirklich Kleinigkeiten, die angepasst werden. Mal ein Beispiel bringen, was ganz witzig war, weil ich das neulich durch Zufall gesehen hatte, und zwar, ich war mit meiner Freundin zusammen in MacPom angeln, und dann sind wir zurückgefahren mit dem Auto, es hat geschüttet, wie sonst was, draußen richtig geregnet, und da lief so eine alte Frau so mitten am Osten, ne? Das ist ja, da musst du ja die ganze Zeit laufen, so, ne? Läuft mit so einem Rollator die Straße hoch und kriegt diesen Regen total ins Gesicht. Und ich denke mir, wie genial wäre das, wenn du an so einem Rollator zum Beispiel auch so einen kleinen Clip hättest, wo du einen Regenschirm nicht nur mitnehmen könntest, sondern so richtig einhaken könntest, dass du dann sozusagen beide Hände an dem Griff haben könntest. Und das ist so ein kleines Plastikteil, ne? Das kostet dich vielleicht 50 Cent, wenn überhaupt. Ja, und dann hast du aber einen großen Mehrwert für den Kunden. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Also gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Kann auch sein, dass man einfach ein Design verändert oder irgendwie marketingtechnisch zum Beispiel ein Produkt nachhaltig gestaltet oder sonstiges. Da gibt es ganz viele verschiedene Möglichkeiten, das zu machen. Und dann halt auch im Marketing kann man sich natürlich auch wieder absetzen. Ne? Wie präsentiere ich das? Wie gut ist die Qualität von Bildern, Videos? Ist da eine Identität hinter oder hat der Kunde das Gefühl, dass bei uns im direkt beim Chinesen oder sowas zu kaufen, ne? Da kann man auf jeden Fall super viel machen.
Ja, ganz spannend. Ich habe eine Geschichte aus dem Netzwerk, was ich gegründet habe, die wichtigste Stunde. Da ist ein Teilnehmer, der hat mir mal erzählt, er ist Lehrer, aber nicht verbeamtet. Und seine Frau ist Lehrerin, aber verbeamtet. Und wenn du verbeamtet bist, verdienst du mehr Kohle. Und das hat ihn gewurmt, dass seine Frau mehr verdient als er. Und was hat er dann gemacht? Er hat online gegoogelt, wie kann man online mehr Geld verdienen, ja?
Und der Klassiker.
Dann ist er unter anderem auf dieses Thema Amazon FBA gekommen, hat dann auch tatsächlich, ich glaube, 7.000 Euro in ein Coaching investiert und das Ganze gelernt und hat dann mit den ersten Produkten angefangen und ich glaube, tatsächlich, es war gar nicht so, hat gar nicht so lange gedauert, aber heute macht er so 500.000 Umsatz bei, weiß ich nicht, 30% Gewinnmarge und verdient quasi zu seinem Lehrereinkommen nochmal 150.000 Euro und hat sozusagen sein Ziel erreicht. Ja, und was war sein Produkt? Das klang so ein bisschen nach dem, was du auch gesagt hast. Er hat geschaut oder hat in einer Produktkategorie ein Produkt gefunden. Ich habe das so verstanden, dass das so eine Art handwerkliches Tool war, um so ein Bild aufzuhängen, aber mit einem Kleber. Ja, also musst du kein Loch in die Wand machen, sondern hast dann so einen Kleber und da wird dann das Bild aufgehangen. Ja, und dieses Produkt hat er irgendwie nachgesehen, macht 25.000 Euro Umsatz. Und er hat gesagt, wenn man dieses Produkt jetzt, könnte man einen Ticken besser machen, indem man einen Markenkleber darauf setzt. Und dann hat er 3M halt angefragt, Markenkleber, die Firma, ne? Ja. Und hat dann sozusagen dieses Produkt nachgebaut mit einem 3M-Kleber und ist dann damit erfolgreich geworden. Das fand ich ein sehr schönes Beispiel dafür.
Ja, das ist ja das Witzige an Amazon FBA. Die Leute mit den Erfolgsstories, teilweise Hunderttausende von Umsätzen verkaufen, teilweise so ganz makabere Produkte, wo man denkt, hä? Wie kann man damit überhaupt Geld verdienen? Ob das jetzt hier so ein Bildaufhängeset ist oder teilweise auch, wir haben schon Leute, die verkaufen irgendwie solche Deckenhaken oder so, wo du dann irgendwas dran aufhängen kannst oder ein Mixer oder ein Gartenschlauch, ne, und machen damit fünfstellig im Monat. Und das ist schon witzig. Aber das ist halt Amazon, muss man sich einfach mal so vorstellen, sage ich wieder, so ein riesengroßes Kaufhaus, größer als alles andere, wo die Leute sozusagen vor einem Regal stehen und genau danach eben suchen. Und du kannst ja auch als Amazon-Seller zum Beispiel im Vorfeld schon dir anschauen, wie oft sich welches Produkt ungefähr verkauft und hast dann natürlich einen sehr guten Eindruck auch davon, okay, wie oft kann ich das verkaufen, wie viel Geld verkauft sich das? Das sind ja zum Beispiel Dinge, die kannst du viel besser planen als jetzt in vielen anderen Geschäftsmodellen. Also du kannst die Marktgröße viel besser planen, du kannst deinen Einkaufspreis ganz fix, ne, das ist nicht, was sich jetzt irgendwie alle zwei Wochen irgendwie um 100% verändern wird. Es kann mal sein, dass es ein paar Cent teurer oder günstiger wird. Aber du siehst den Einkaufspreis, du siehst den Verkaufspreis und es ist jetzt nicht so dieses große Überraschungsspiel, ne, wo du jetzt alles auf eine Karte setzt und entweder du bist jetzt reich oder du verkackst komplett, sondern du hast dann halt, wie du sagst, so irgendwo zwischen 10% und 30% Gewinnmarge. Wenn du dann aber eben auf Amazon verkaufst, gibt es auch viele Kunden und dann machst du guten Umsatz. Voraussetzt, du weißt natürlich, wie du es machst, aber dann ist die ist das schon sehr lukrativ auch.
Du hattest vorhin den Vergleich gezogen zum Online-Shop und dass derjenige ja schon auch Werbung schalten muss. Er muss ja irgendwie dafür sorgen, dass Besucher am Ende in seinen Shop auch kommen oder auf seinem Shop auf der Webseite landen. Bei Amazon gibt es ja auch die Möglichkeit, Amazon-Ads zu schalten für einzelne Produkte. Wie sind da so deine Erfahrungen?
Also du musst auf Amazon eigentlich Werbung schalten, um wirklich erstmal ein Produkt auch zum Laufen zu bekommen, ersten Bewertungen und so weiter und so fort zu sammeln. Du kannst dir das halt so vorstellen, du hast bei Online-Shops so eine Conversion irgendwo zwischen 0,25% und 1,5%, wenn es gut ist. Und bei Amazon hast du halt teilweise eine Conversion zwischen 10% und 20%. Liegt einfach daran, dass du halt deine Werbung, zum Beispiel, ich sag mal jetzt, du hast ein super tolles Kissen oder sowas entwickelt, ja, gegen Nackenschmerzen und so weiter und so fort. Und jetzt machst du Facebook-Werbung. So, und da gibt's jetzt 500.000 potenzielle Kunden und denen spielst du halt diese Werbung aus. Ja, und jetzt kannst du ja sozusagen den Unterschied wissen von den Leuten, die das sehen, im Vergleich zu Leuten, die auf Amazon Kissen gegen Nackenschmerzen eingeben. Wie hoch ist halt die Kaufbereitschaft von den Leuten? Und das ist sozusagen der Grund, warum Amazon Werbung zwar auch Geld kostet, ja, und auch gar keine Frage, und das ist auch sinnvoller, Geld rein zu investieren, genauso wie das ja beim Shop auch sinnvoll ist, Werbung zu machen, aber es ist viel planbarer und ich sag mal viel günstiger im Verhältnis. Also ich muss jetzt nicht mit 40% oder 50% Werbekosten rechnen oder auch 30% oder sowas, kann man natürlich wahrscheinlich, wenn man es komplett falsch macht, auch hinbekommen, aber das ist grundsätzlich dementsprechend einfach effektiver, ne? Also funktioniert besser, es ist einfacher.
Wie sieht so der Alltag eines Amazon-Sellers aus? Welche Tätigkeiten hat man dann noch? Wie fängt man vielleicht an? Nimmt es dann ab, die Arbeit an einem laufenden Produkt? Oder kannst du da Einblicke geben?
Klar, also bei mir war das damals so, dass ich mein erstes Produkt auf den Markt gebracht habe. Ich habe übrigens solche Kaltraucherzeuger verkauft. Das ist so ein Produkt, womit man zu Hause Fisch und Fleisch räuchern kann, ohne das, also sozusagen so self-made. Und die ersten Schritte sind im Grunde genommen, einen Hersteller, also mit einem Hersteller Kontakt aufzunehmen. Das, ich habe das damals noch nie gemacht gehabt, da hatte ich total Respekt vor, dann aber war dann einfach, heutzutage geht das auch alles online zum Beispiel. Und dann ist man da zum Beispiel so in Kontakt, da habe ich mir auch manchmal dann so einen Wecker gestellt, dass ich extra um 5 Uhr morgens teilweise aufgestanden bin, mal eine Zeit lang, weil die ja oft dann in Asien sitzen und dann erwischst du die sozusagen noch. Und sonst ist halt dann relativ viel dieses Thema natürlich auch Marketing, ne? Also man beschäftigt sich dann damit, okay, wie kann ich ein Produkt gut präsentieren, was zeige ich der Zielgruppe, was zeige ich der Zielgruppe aber auch nicht. Jeder kennt das ja, der auf Amazon einkauft, da ist ja Bilder, ne? Und ich sage mal so ein bisschen online, ich sage mal allgemein Online-Marketing oder Marketing auf Amazon ist so ein bisschen wie Speed-Dating. Es geht halt darum, dem Kunden in so kurzer Zeit wie möglich die ganzen relevanten Informationen zu geben, die er eben braucht, um eine Kaufentscheidung zu treffen. Und da muss man natürlich ein bisschen Planung auch reinstecken, ne? Arbeitet da auch mal mit so Freelancern oder Produktfotografen oder sowas zusammen, weil man das ja nicht unbedingt selbst dann auch super toll kann. Dann sowas wie Werbung schalten halt auf Amazon. Und das ist so am Anfang, ne? Umso größer ein Business dann wird, desto mehr kommen zum Beispiel so Thematiken wie auch so Lagerbestandsplanung mit rein. Das heißt, zu gucken, okay, wie viel Ware habe ich aktuell? Ne? Wie oft verkauft sich das am Tag? Wie lange reicht die Ware? Wann muss ich nachbestellen? Und dann kann man sozusagen auch immer tiefer sozusagen reingehen, wenn das Business wächst, Multichannel. Wir haben zum Beispiel auch irgendwann daneben unseren Amazon-Shop einfach noch einen Online-Shop aufgemacht. Wir haben zusätzlich auf Otto, auf Kaufland und so weiter und so fort die Produkte dann einfach auch online gestellt. Ja, haben angefangen auch eine eigene Marke aufzubauen, also mehrere Produkte in einem Bereich gelauncht. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du verkaufst ein Zelt oder sowas, dann kann es natürlich irgendwie, irgendwann macht es Sinn, auch noch eine Luftmatratze oder einen Schlafsack etc. zu verkaufen, dann vielleicht auch Bündel-Sets zu machen und dir halt über sowas auch Gedanken zu machen und eben auch dann zu gucken, wie kriege ich vielleicht die Kunden dazu, die jetzt bei mir einen Schlafsack zum Beispiel für 70 Euro gekauft haben, auch mal mein Zelt für 150 Euro zu kaufen. Und im Grunde genommen ist es aber, das muss man wirklich so sagen, ich sage mal, meiner Meinung nach gibt es kein Unternehmen oder keine wirkliche Selbstständigkeit, die passiv Einkommen erwirtschaftet. Ich sage mal, Amazon FBA ist so eine Art nicht aktives Einkommen, weil du sozusagen nicht aktiv dafür arbeiten musst, dass Geld reinkommt. Deine Produkte sind 24/7 online, du musst sie ja nicht versenden oder verpacken, sondern während ich jetzt zum Beispiel gerade in dem Podcast bin, kaufen Leute bestimmt meinen Artikel, ne, und die ganze Abwicklung findet statt. Aber trotzdem muss ich natürlich dafür sorgen, dass immer genügend Ware da ist, dass auch mal ein Produkt muss auch mal geupdatet werden. Ne, man bekommt ja zum Beispiel Feedback von den Kunden in Form von Bewertungen. Kann zum Beispiel, oder hatten wir zum Beispiel, dass wir dann Qualitätsmängel bei unserem Produkt feststellen konnten über die Zeit oder teilweise die Kunden sogar Ideen hatten, wie man ein Produkt weiterentwickeln kann und wir die Sachen dann sozusagen mit dem Hersteller zusammen umgesetzt haben. Aber der Zeitaufwand ist tatsächlich, ich sage jetzt mal, für ein Business, wo die meisten Amazon-Händler sind, irgendwo so zwischen 20 und 100.000 Euro Umsatz, da ist das am Tag vielleicht 2-3 Stunden wenn man mal irgendwie ein Kundensupport anfälliges Produkt hat oder das Profil selber machen will, dann vielleicht auch nochmal einen Ticken mehr. Aber das ist so ungefähr der Zeitrahmen. Nichtsdestotrotz sollte man aber natürlich erstmal das auch am Anfang, wenn man es lernen will oder sowas, auch mit ein bisschen mehr Zeit auf jeden Fall rechnen.
Klingt nach einem guten Weg, sich nebenbei auch was aufzubauen, nebenbei auch zu starten, weil viele stehen ja irgendwie vor der Frage, wie kann ich im Leben finanziell frei werden, wie kann ich meine Einnahmen steigern. Und ich bin gar nicht so der Freund von immer diesem All-In-Gedanken, weil ich mir immer denke, hey, wenn du irgendwie einen Job hast und nebenbei mal anfängst, mit 2 Stunden in der Woche nach der Arbeit noch an deinem eigenen Business zu arbeiten, dann sind es bei 5 Werktagen 10 Stunden. Und wenn es dir wirklich wichtig ist, wirst du auch am Wochenende jeweils nochmal 5 Stunden investieren können, sind auch nochmal 10 Stunden, sind 20 Stunden die Woche, sind 180 Stunden. Ja, wenn du nicht in 80 Stunden Umsatz machst, Gewinne machst, dann wirst du, glaube ich, auch nicht in 200 Stunden das schaffen, ja. Und deswegen, glaube ich, kann man vieles schon auch nebenbei ausprobieren und sich da reinfühlen. Glaubst du, Amazon FBA ist dafür geeignet?
Also ich habe selbst damals tatsächlich angefangen, im Nebenberuf auch die ersten 1,5 Jahre das komplett so gemacht. Und war damals noch in der Nachtschicht bei Mercedes, hatte sogar noch einen zweiten Job, weil ich mehr Startkapital haben wollte. Also hatte noch so einen 450-Euro-Job, war das damals, muss zugeben, dass ich auch ein bisschen schwarz noch ein bisschen mehr gemacht habe. Aber genau, also habe da auch parallel das sozusagen angefangen. Und das Coole, das ist aber allgemein im E-Commerce so, du hast halt nicht so diese, du musst erstmal örtlich, ist das ja komplett ungebunden, also es ist eigentlich im Grunde genommen vollkommen egal, ob du jetzt, keine Ahnung, hier in Berlin bist oder ob du in Hannover bist oder ob du in irgendeinem Kuhdorf in den Alpen wohnst, das ist vollkommen egal. Den Kunde interessiert sich auch nicht sonderlich für dich und auch nicht für deine Zeit. Das heißt, ob du jetzt die 2 Stunden am Vormittag investierst, am Mittag, am Nachmittag oder wenn du, keine Ahnung, ein bisschen einen komischen Rhythmus hast, von 2 bis 4 Uhr nachts irgendwie gerne was machen willst, das kann man sich im Grunde genommen selbst mal aussuchen. Deswegen finde ich, ist es schon sehr sinnvoll, E-Commerce allgemein auch nur im Nebenberuf zu starten. Also wie du schon sagst, ich würde jetzt niemandem empfehlen zu sagen, okay, ich kündige morgen meinen Job und fange mit dem E-Commerce an. Wozu, und das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt, den muss man einfach wissen, E-Commerce braucht wenig Zeit, dafür brauchst du aber Kapital. Ja, also du kannst jetzt nicht mit 0 Euro ein E-Commerce-Business aufbauen, man muss erstmal Ware einkaufen, du kannst übrigens auch kein Dropshipping oder sonst ein Business mit 0 Euro starten, dann musst du Werbung schalten am Anfang, musst erstmal Sachen ausprobieren. Das heißt, man braucht schon ein Startkapital, je nachdem, wie schnell und groß man werden will, kann das theoretisch, also wir haben, ich sag mal bei uns, ich habe damals selbst mit 11.000 angefangen und für 11.000, 12.000 hatte ich damals, die meisten von den Leuten, mit denen ich zusammen arbeite, starten so irgendwo zwischen 8.000 und 20.000. Wir haben auch schon Leute gehabt, die sind zu uns gekommen und haben gesagt, ich habe 5 Millionen zur Verfügung und ich will ein fettes Business aufbauen. Naja, also die Range ist da relativ groß. Das ist, glaube ich, so eine Sache, die man grundsätzlich über fast alle Business hinweg sieht. Entweder man hat einen hohen Zeitaufwand am Anfang und kann dann ein gutes Geschäft aufbauen, oder man hat ein bisschen Kapitalaufwand, hat dafür dann aber weniger Zeitaufwand und kann so ein gutes Geschäft aufbauen. Beides geht meistens, zumindest meiner Erfahrung nach, nicht. Also, dass man jetzt mit 2 Stunden komplett ohne Kapital am Tag ein super profitables Business aufbauen kann innerhalb von wenigen Monaten. Gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wenn man irgendwelche Talente hat oder sowas, aber habe ich zum Beispiel selbst auch nicht geschafft. Und so all in all würde ich schon sagen, das ist ein sehr geiles Modell, um es nebenbei anzufangen, wenn man gerade auch einfach einen normalen Job, normales Einkommen hat.
Ich habe hier stehen, du hast über 40 Produkte selbst bei Amazon rausgebracht und mit Kunden. Also du bist irgendwann auch in Richtung Coaching gegangen, hast anderen Wissen vermittelt, wie man das Ganze macht. Sogar über 1.700 Produkte. Was waren bei dir so die größten Fehlgriffe, die größten Enttäuschungen bei Amazon, wo du vielleicht vorher drauf gewettet hättest, dass das besser funktioniert?
Also ich habe gerade in meinem ersten Jahr, nachdem das erste Produkt raus war, das hat direkt super gut funktioniert, ich habe im ersten 30 Tagen über 10.000 Umsatz gemacht und ich wollte dann direkt mehr Produkte rausbringen und bin dann meiner ersten Strategie, die ich damals so angefangen hatte, so ein bisschen teurere Produkte, also damals war noch teuer, so 30, 40 Euro und mehr zu verkaufen, nicht so ganz nachgekommen und habe dann sozusagen so relativ günstige, zum Beispiel sowas wie so Mikrofaserhandtücher oder sowas, wollte ich dann verkaufen oder so eine Pizzaschere, also so ganz, ganz, ganz simple Artikel, die man schnell einkaufen, schnell verkaufen kann grundsätzlich. Das hat auch kurze Zeit ganz gut funktioniert. Aber das Problem war einfach bei den Produkten, die waren so simpel, so einfach, so günstig, dass man da einfach, ja, mit der zunehmenden Konkurrenz habe ich dann keinen Weg gesehen, da wirklich richtig gutes Geld auch und gute Marge auch zu machen, weil dann wurden die Preise immer günstiger und dann musste ich die Produkte sozusagen komplett aufgeben auch. Also da waren auch einige Produkte mit bei, die dann sich einfach gar nicht mehr rentiert haben. Also wo ich wirklich dann Ware eingekauft habe, 10.000 ausgegeben habe und 10.000 am Ende wieder eingenommen habe. Also quasi nichts verdient, vielleicht auch nichts verloren. Das muss ich auch sagen. Also ich habe nie jetzt so einen riesigen Batzen Geld verloren. Das kam erst später dann, wo wir zum Beispiel im Coaching halt Sachen ausprobiert haben, wirklich aktiv, wo wir gesagt haben, okay, jetzt nehmen wir ein bisschen mehr Geld in die Hand, probieren mal ein paar wilde Sachen, die so vielleicht vor uns noch niemand in dem Space gemacht hat, aus. Zum Beispiel mal angefangen, so Produktentwickler und sowas dann zu engagieren und haben da weit über 100.000 Euro in den Sand gesetzt und gesehen, okay, vielleicht ein komplett eigenes Produkt, was es so noch gar nicht gibt, von null auf zu entwickeln, das ist vielleicht einfach zu teuer, beziehungsweise braucht man da mehr Kapital. Wir wollten zum Beispiel mal so einen Gaming-Stuhl bauen, den haben wir sogar einen Prototyp, der steht hier noch irgendwo im Büro, mit so Sitzbelüftung und Massagefunktion und so Kühlfunktion, damit man nicht schwitzt im Sommer und gleichzeitig so eine Sitzheizung. Das war zum Beispiel mal so ein Projekt, also wie im Auto im Grunde genommen. Das kennt man ja irgendwie von Mercedes oder so, das hast ja diese Kühlfunktion oder Heatfunktion. Ich dachte mir, das wäre voll geil, so das zu vermarkten, ne? Den Gamingstuhl als den Mercedes im Kinderzimmer sozusagen. Und das hat zum Beispiel, haben wir auch nie auf den Markt gebracht, wäre einfach viel zu teuer gewesen, weil es hätte noch viel mehr Kapital gebraucht. Aber sowas ist uns dann später auch mal passiert. Aber größtenteils eigentlich haben die Sachen, die ich dann gemacht habe, weil man lernt ja auch mal was dazu. Ja, man hat dann gesehen, oder ich habe dann gesehen, zum Beispiel die ganz einfachen, simplen, günstigen Produkte, da gibt es so viele Leute, die das verkaufen, auch dann Chinesen, die in dem Markt einfach nur mit dem Preis runtergehen und die Leute dann einfach auch sehen, okay, zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Pizzaschere verkaufe, warum soll ich eine Pizzaschere für 30 Euro kaufen, wenn ich auch eine für 10 bekomme, die auch gut bewertet ist? Ja? Und dann gibt es halt Märkte, wo dem Kunden das Geld nicht so wichtig ist, sondern das Produkt dann wichtiger ist. Das sind immer Produkte, wo man nicht so gut einschätzen kann, wie gut die sind. Zum Beispiel, wenn ich dich jetzt mal frage, Proteinpulver, wenn du da zwei Angebote hast. Ne? Einmal hast du ein Proteinpulver für 9 Euro, ne? Ein Kilo, und einmal hast du ein Proteinpulver für 29 Euro das Kilo. So, welches von den beiden kaufst du? Und die meisten Leute sagen, ich kaufe das für 29, weil für 9 Euro, das muss irgendwie schlechte Qualität sein oder das ist ungesund oder sonstiges. Oder bei Kleidung sieht man das ja auch, ne? Zwei Pullover liegen nebeneinander, sehen eigentlich fast gleich aus. Der eine kostet 40 Euro, der andere kostet 80 Euro. Welchen kaufst du jetzt? Da wird nicht jeder pauschal sagen, ich kaufe den für 40 Euro, sondern da wird es immer auch eine große Gruppe an Leuten finden, die sagen, ich kaufe hier den rechten, weil vielleicht ich hoffe, dass das Material, oder man denkt einfach, das Material ist besser oder sonstiges, ne? Das muss man sich so ein bisschen zunutze machen, weil letztendlich verdient man immer Geld im Handel, indem man den Einkaufspreis und den Verkaufspreis möglichst weit auseinanderbringt. Und da braucht man so eine gewisse Preiselastizität.
Was denkst du an Produkten funktioniert heutzutage noch? Weil ein weiterer Nachteil habe ich ja schon rausgehört. Also der Preiskampf bei manchen Produkten ist dann so hoch, dass es quasi sämtliche Marge auffrisst. Also ja. Wo siehst du heutzutage noch Produkte?
Also du musst immer einfach Produkte verkaufen, ganz wichtig, wo der Preis nicht die wichtigste Rolle spielt. Das sind tatsächlich auch super viele Produkte, kann man immer grundsätzlich so sagen. Ich sag dazu mal Lifestyle-Produkte. Also beispielsweise, wenn du jetzt leidenschaftlicher Fahrradfahrer bist, ne, da wirst du nie das günstigste Fahrrad kaufen. Du hast auch gar kein Interesse daran, super viel Geld zu sparen beim Kauf deines Fahrrads, sondern es geht dir eher um Qualität, um Leistung, Design, Performance, je nachdem, was es für ein Produkt ist. Oder jetzt bei dir vielleicht, wenn du einen Kinderwagen oder sowas kaufst, ne, oder irgendwas jetzt zum Beispiel für dein Kind, wirst du auch nicht immer gucken, oh, wo ist das günstigste jetzt gerade. Das heißt, wenn du vielleicht einen Kinderstuhl siehst und der eine kostet vielleicht 79 Euro und dann gibt es noch einen für 129 Euro, dann wirst du auf Amazon sehr oft feststellen, dass vielleicht beide auch sehr erfolgreich sind. Das ist ja, das auf Amazon sind so abstrakt viele Kunden, dass du in den meisten Nischen auch jetzt nicht nur einen erfolgreichen Händler hast, sondern teilweise 20, 30, 40 Leute, die da fünfstellig machen mit einem Produkt im Monat. Und dementsprechend ist es halt wichtig, aber solche Produkte rauszusuchen, wo es halt eine große Kundenschaft gibt, die jetzt nicht nur guckt, hey, wo ist das günstigste Produkt, sondern wo ist vielleicht ein geiles Produkt und ein Produkt, was auch am besten zu mir passt. Also wie gesagt, zum Beispiel Kinderbereich, Sachen im Haustierbereich sind sehr viele. Gartenarbeit zum Beispiel auch, ist auch so eine Sache, da gibt es wenig Leute, die sich damit beschäftigen, weil das viele Leute, die online so affin sind, dann nicht so die Gartenmenschen sind. Und da haben wir zum Beispiel viele Kunden, die da mit super banalen Produkten echt mega erfolgreich sind. Und wo du dir denkst, ey, wer gibt zum Beispiel für so eine komische Schippe oder einen Spaten teilweise 70 oder 80 Euro, geben die Leute dafür aus und feiern das dann auch, ne? Weil dann haben sie da irgendwie noch so eine Klappfunktion oder das Ding ist dann aus so einem Massivholzding oder du kannst es individualisieren lassen, dann steht da deren Name drauf oder sonstiges. Und das ist ja auch immer geil zu sehen dann, ne? Wenn du von den Kunden so ein positives Feedback bekommst zu deinem eigenen Produkt, was du sozusagen auf den Markt gebracht hast, das ist ja auch immer schön zu sehen.
Und lässt du die alle in China produzieren oder machst du das auch über deutsche oder europäische Hersteller?
Also man muss dazu sagen, wir haben jetzt über die gesamte Corona-Zeit hinweg immer mehr in Europa auch versucht zu sourcen, weil die Lieferketten und Lieferwege einfach zuverlässiger waren. Grundsätzlich für die meisten Produkte ist aber China am lukrativsten. Das heißt, es ist am einfachsten, Hersteller zu finden, weil es einfach super viele Hersteller gibt. Und die Hersteller selbst haben halt viel mehr Interesse daran, mit dir zusammenzuarbeiten. Also du musst dir so sagen, ich sag mal, ein deutscher Hersteller, das sind meistens größere Unternehmen, ja, die machen ein paar Millionen alle im Jahr und die sind auch sehr viel in Deutschland Inhaber geführt. Das heißt, da ist jemand, der macht 5 Milliarden Profit zum Beispiel im Jahr, der chillt gerade auf seinem Segelboot irgendwo am Bodensee oder so und überlegt sich jetzt, will ich jetzt hier jemanden dazu nehmen, der im Monat vielleicht bei mir für 5.000 oder 10.000 Euro Ware abkauft. Und dann denke ich, ach komm, geschenkt. So, ne, habe ich gar keine Lust, da antworten die oft gar nicht. Und in Asien hast du viel mehr so dieser Hersteller, der dann wirklich Lust hat, mit dir zu arbeiten. Muss man auch wissen, wie man es macht. Ich sag mal, zum Beispiel eine funny Story ist, wir schicken einem unserer Hersteller oder Herstellerinnen, wir haben da, hast ja immer eine Kontaktperson dann, schicken wir zum Beispiel immer so deutsche Schokolade so aus Berlin. Weißt du, da freuen die sich wirklich wie die Kinder. Da haben wir schon das erste Mal, wo wir das geschickt haben, ist fast in Tränen ausgebrochen und sind die Leute total herzlich, weil die zum Beispiel, die lieben so deutsche Schokolade, weil es gibt es nicht in China, ne? Also Schokolade ist ja wegen den Milchprodukten total unterversorgt. Oder zum Beispiel, wenn die dann Kinder bekommen oder so, ne, Familie gründen, du bist der Erste, den die anrufen. Also 3 Stunden nach der Geburt rufen die dich an und erzählen dir davon, wie das war und sowas. Also das ist eine ganz, 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 ganz enge Verbindung zu den Leuten. Und das ist auch irgendwo schön. Also es macht auch Spaß, wenn man weiß, wie es geht. Man kann sicherlich auch sich da verarschen lassen und schlechte und mindere Qualität einkaufen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist China so sehr, sehr geil von den Herstellern, auch von der Qualität. Was viele zum Beispiel nicht wissen, vielleicht kann ich das kurz vergleichen. Made in Germany steht ja weltweit für Qualität. Und Made in Germany wurde erfunden, um Billigprodukte aus Deutschland in England zu markieren. Deswegen heißt es auch Made in Germany und nicht gemacht in Germany. Ja, also es ist das erste Mal, dass es das überhaupt gab. Das haben die Engländer damals erfunden, weil die deutsche Industrie die englischen Produkte nachgebaut hat. Und das war sozusagen dieses, was heute Made in China ist. Und wer weiß, vielleicht ist in 20, 30, 40 Jahren Made in China bekannt für Qualität und Innovation. Und man muss wirklich dazu sagen, also die chinesischen Hersteller, die haben alle einen sehr schlechten Ruf, würde ich sagen, auf der Welt so. Ne? Die Chinesen sind irgendwie einfach unbeliebt. Aber die machen das schon, wenn du die fair und gut bezahlst, machen die schon oder können die schon sehr, sehr gute Arbeit machen. Also das ist jetzt nicht irgendwie so mal hier zusammengeklebt und das fällt morgen auseinander und dies, das, jenes, sondern das ist schon, also sind nicht alle Schrottprodukte, sagen wir es mal so.
Und wie findet man chinesische Hersteller? Über Alibaba oder was?
Genau, also es gibt mehrere Möglichkeiten. Alibaba ist sicherlich eine der populärsten. Alibaba kann man sich ja so vorstellen wie ein Amazon, nur für Hersteller sozusagen. Das heißt, da gibt es genauso wie auf Amazon hunderte Anbieter. Zum Beispiel jetzt bleiben wir mal bei Mikrofaserhandtüchern, wo du die halt in großen Mengen sehr günstig einkaufen kannst. Und darüber kannst du die zum Beispiel direkt online anschreiben, was auch geht. Man kann Messen besuchen. Gibt sowohl in Asien natürlich, es gibt auch in Deutschland viele Handelsmessen, wo dann Hersteller aus aller Welt da sind, zum Beispiel jetzt zum Bereich Garten oder im Bereich Fitness, im Bereich Nahrungsergänzungsmittel, im Bereich was auch immer, Fahrräder, Mobilität, Haustiere und so weiter und so fort. Und da kann man auch Hersteller treffen. Es gibt dort die Möglichkeit, einfach über Google mal zu suchen, tatsächlich. Einfach nach Herstellern oder Wholesale etc. zu suchen auch. Da findet man auch mal über Hersteller. Aber tatsächlich ist zum Beispiel Alibaba einer der einfachsten Wege am Anfang.
Ja, cool. Niklas, dann erstmal besten Dank für den Einblick hier auch mal ins Amazon FBA-Geschäft. Ich finde immer wieder eine große Inspiration, einfach Gedanken zu verstehen, wie einzelne Geschäftsbereiche auch funktionieren, und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der eben auf Basis dessen eben auch sagt, oh, das schaue ich mir mal genauer an, oh, diese Option kannte ich noch gar nicht, und deswegen vielen Dank. Du hast quasi damit angefangen, Amazon FBA, hast dich dann aber immer weiterentwickelt. Ich hatte es gesagt, bis jetzt mit der Unternehmensgruppe mehr als 10 Millionen Euro Jahresumsatz. Was macht ihr da alles heutzutage?
Also wir sind sozusagen so ein bisschen dabei. Das war immer mein Ziel früher. Ich wollte immer so eine Art Konzern aufbauen. Ich bin tatsächlich begeisterter Konzernliebhaber. Ich liebe diese riesigen, total schwerfälligen Unternehmen, die im Grunde genommen nur noch auf irgendwelchen Prozessen beruhen. Und was ich sozusagen aufbauen will oder wo wir auch bei sind, ist sozusagen so eine komplette Infrastruktur für den Bereich E-Commerce. Wir sind jetzt in verschiedenen Bereichen tätig. Wir machen einmal eigene Marken. Daraus hat sich auch so, was ich das 2,5 Jahre ungefähr gemacht hat, auch der Bereich Coaching ergeben. Das war tatsächlich am Anfang, also ich bin tatsächlich zum Coaching gekommen, wie glaube ich viele andere auch, gar nicht über dieses, okay, ich will Coaching machen, sondern einfach, ich habe eigentlich gecoacht, nur kein Geld dafür genommen. Also ich habe Leuten sozusagen geholfen, Leute haben einen gefragt, hey, wie machst du das, wie funktioniert das, wie läuft das? Und man hat den Leuten das halt gezeigt. Und bei mir war dann immer frustrierend festzustellen, dass die meisten Leute da irgendwie nie was, also wenn man sich da mal Zeit genommen hat, nie irgendwie was da mit den Informationen gemacht hat. Und dann dachte ich irgendwann, ey, das wäre doch cool, wenn man die Leute sozusagen, wenn die was dafür bezahlen müssen, weil ich kenne mich selber, wenn man was für was bezahlt, dann ist man irgendwie immer mehr hinterher. Und darüber kam das sozusagen, dann Coaching überhaupt aufzumachen. Dann habe ich auch vor 3 Jahren ungefähr eine Agentur gegründet mit einem Partner zusammen. Machen seitdem auch Produktbilder und Produktvideos. Wir haben da richtige Studios auch aufgebaut. In Kassel ist das. Wir sitzen ja hier in Berlin. Da sind jetzt auch, ich bin da immer gar nicht so ganz up-to-date, weil wir auch einige Freelancer im Ausland haben für Videobearbeitung und so weiter und so fort. Da sind auf jeden Fall auch deutlich über 25 Leute mittlerweile. Dann machen wir Software seit 3 Jahren. Also wir produzieren sozusagen für unsere Kunden, also im Amazon-Bereich, aber auch allgemein im E-Commerce bestimmte Software, um es denen noch einfacher zu machen, ihre Ware richtig zu managen und auch Multichannel dann zu verkaufen, also über mehrere Vertriebskanäle gleichzeitig, dass man jetzt nicht nur abhängig ist vom Shop oder nur abhängig ist von Amazon oder nur abhängig ist von, keine Ahnung, eBay, Kaufland, Otto, sondern dass man sozusagen alles auf einmal verkaufen kann, auf allen Plattformen, ohne jetzt groß viel mehr Aufwand zu haben, mit den richtigen Schnittstellen. Was wir jetzt auch gerade dabei sind, ist, wir bauen gerade eine eigene Logistik auf. Das bedeutet, dass wir sozusagen in den nächsten Monaten auch mit unseren Kunden gemeinsam Ware aus aller Welt hier nur nach Deutschland bringen können, uns um die Verzollung kümmern können und die Ware dann auch in unseren eigenen Lagern einlagern, kommissionieren und dann auch versenden können. Das heißt, dass man auch nochmal eine Alternative da hat zu Amazon oder eben den Vorteil, bis die Ware dann zu Amazon kommt, halt auch komplett zum Beispiel über uns mit abwickeln kann. Das ist so das, was wir jetzt aktuell machen. Da sind noch 1-2 kleinere Sachen dabei, die ich mal so aus Opportunity mitgegründet habe. Ich habe da noch so ein Unternehmen zum Beispiel für handgeschriebene Karten. Das war damals eine sehr gute Idee. Ich habe von meinem Versicherungsmakler immer so handgeschriebene Karten zu Weihnachten bekommen. Und ich dachte mir irgendwann mal, ey, egal wie blöd ich diesen Versicherungsmakler finde, ich lese mir immer diese Karte durch, weil die handgeschrieben ist. Und es ist so wertvoll, heute die Zeit von Leuten zu bekommen, die es durchlesen. Und wir haben damals immer, um Bewertungen zu bekommen auf Amazon, haben wir immer so E-Mails an die Kunden geschickt. Aber die meisten Leute, wer antwortet auf so eine E-Mail oder wer bewertet? Also ganz ehrlich, das macht fast niemand. Und da bin ich auf die Idee gekommen, den Kunden einfach diese Sachen handgeschrieben zu schicken, per Post. Und auf einmal haben wir statt 1-2 Bewertungen auf 100 Verkäufe teilweise 20-30 Bewertungen wirklich bekommen auf 100 Verkäufe. Und da habe ich gedacht, okay, ich will jetzt auch nicht die ganze Zeit selbst handschreiben. Und habe das zum Beispiel dann mit einem Partner zusammen gemacht, und der hat solche Roboter entwickelt. Ist wirklich, also wirklich nicht irgend so ein cringe Drucker oder so, sondern der wirklich so eine Hand hat, das schreibt und dass das dann automatisch verpackt wird und der Briefumschlag auch handschriftlich beschrieben ist, und dazu noch so eine Web-App gebaut. Das läuft zum Beispiel auch sehr gut. Hat jetzt aber nichts direkt mit den anderen Sachen zu tun, ne? Das benutzen wir zum Beispiel teilweise auch bei uns intern mal. Oder was wir auch mitgemacht haben, ist so ein kleines Online-Test, wo man so Produkte testen lassen kann, ne, von unabhängigen Testern, jetzt nicht für Bewertungen, sondern wo man dann so als Kunde die Möglichkeit hat, später sich so einen Testbericht zu so einem Produkt durchzulesen. Ne? Also, weil dieses Online-Shopping und Fake-Bewertungen und sowas, das war mal eine Zeit lang sehr groß. Das ist tatsächlich zumindest auf Amazon mittlerweile sehr gut, weil Amazon halt, wie auch immer die das machen, durch irgendwelche Algorithmen mittlerweile mal erkennt, wenn Bewertungen gefaked sind. Und das funktioniert tatsächlich sehr, 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 sehr gut. Also wir haben ja damals auch mal das eine oder andere ausprobiert, und Amazon findet das eigentlich alles heraus. Also da kann man sich schon mittlerweile sehr gut drauf verlassen. Und ja, das ist sozusagen so was wir hier machen. Und das Ziel ist es einfach, mit unseren Kunden und auch selbst natürlich da einfach erfolgreicher zu werden und auch so ein bisschen vielleicht in Deutschland ja, so den E-Commerce oder die Innovationskraft auch in dem Bereich zu halten.
Mir ist gerade noch eine Frage in den Sinn gekommen, weil du Amazon-Bewertung angesprochen hast. Ich habe mein Journal rausgebracht, die wichtigste Stunde, das Tagebuch für deine Erfolgsroutine. Und wie der Name so sagt, ist es ein Tagebuch. Und ein Tagebuch ist ja nichts Vorausgefülltes. Also da musst du halt selber was reinschreiben, ja? Das ist eine Vorlage quasi. Und ich habe so ein paar Ein-Sterne-Bewertungen, so nach dem Stile, das muss man ja selber ausfüllen. Was ist denn das für eine Scheiße? Also, wo man, ich weiß nicht, wo ich mir halt an den Kopf fasse und denke, was ist denn immer los, ey? Warum hat man dieser Menschheit denn derart ins Gehirn geschissen, ja? Wer war denn das?
Ja.
Nennt man diesenjenigen Gott oder was? Das ist ja eine ziemlich ungerechte Verteilung, ja, der gehört noch.
Willkommen im Internet.
Ja, was kann man da irgendwas gegen machen bei Amazon, gegen diese Art der Bewertung? Weil ich sehe auch, und dann gibt es ja dieses hilfreich, ne?
Ja.
Und dann klicken auch voll viele auf super hilfreicher Kommentar oder Bewertung, ja?
Ja, also genau, also klar, erstmal ich sag mal, in der Regel sind das jetzt sehr selten böseartige Bewertungen, also dass irgendjemand wirklich sagt, okay, ich will dem jetzt eine reindrücken, sondern in den meisten Fällen ist der Kunde wirklich einfach überrascht, was viele auch tatsächlich gar nicht mitbekommen. Manche Leute machen dieses Quick in den Einkaufswagen, das heißt, sie gucken sich das Produkt gar nicht an, sondern sehen nur das Bild ganz oben und klicken direkt auf dieses in den Einkaufswagen. Das geht zum Beispiel in der App und mittlerweile, glaube ich, auch auf dem Desktop. Amazon ist da gerade sowas am Testen. Du kannst zum Beispiel über Amazon so Kontakt aufnehmen zu den Leuten. Wir gehen zum Beispiel oft hin und schicken denen dann, wenn die jetzt, gut, jetzt bei so einem Journal, das ist jetzt nicht so ein typisches Produkt, das ist jetzt ein bisschen komischer Einwand oder Grund für eine schlechte Bewertung. Okay, da steht nichts drin. Was zum Beispiel häufiger mal kommt, ist, dass dann ein Kunde zum Beispiel sagt, hey, das Produkt ist bei mir angekommen und es hatte irgendwie einen Kratzer oder es war ein bisschen beschädigt oder sonstiges, und geben die dann direkt eine Ein-Sterne-Bewertung. Da ist zum Beispiel oft so, dass wir dann einfach die Adresse des Kunden raussuchen, dem nochmal ein Ersatzprodukt senden, auch dann oft mit so einer Karte, und einfach nochmal sagen, hey, sorry für das schlechte Produkt, das soll natürlich nicht so sein, gucken wir uns in der Qualitätsinspektion nochmal an. Und dann haben wir so die Erfahrung gemacht, dass der Großteil der Leute tatsächlich auch diese Bewertung wieder umändert. Und das geht auch bei Amazon, also so ein Bewertungsanpassungsding. Und dann haben wir halt viele Bewertungen auch so wegbekommen. Aber ein paar schlechte Bewertungen hast du ja immer, also egal wie geil das ist, ob du dir jetzt iPhone 13 anguckst oder 14 oder whatever, da sind ja auch hunderte von schlechten Bewertungen zu. Und kannst zu jedem Produkt, also egal wie geil irgendwas ist, jetzt zum Beispiel bei deinem Journal, das kann so geil sein, wie es will, da wird es immer mal jemand geben, der es nicht mag, oder auch wenn man Coaching verkauft, ne, und man hat da mal 500 oder 1000 Leute, da hast du auch mal eine schlechte Bewertung. Das ist auch ganz natürlich, das finde ich auch in Ordnung. Es gibt ja immer Leute, die dann auch teilweise sogar hilfreiche Sachen mal reinschreiben, aber das ist also alles, was groß ist und was sich oft verkauft, wird immer auch mal eine schlechte Bewertung haben, das ist einfach so.
Und zu deinem Warum, also ist ja gerade in Bezug auf dein Alter nochmal wirklich sehr beeindruckend, was du da alles schon gewuppt hast. Warum wolltest du dich überhaupt selbstständig machen und nach deinem Abitur stand da gar nicht studieren auf dem Plan?
Ich wollte schon immer irgendwie reich sein. Oder ich fange vielleicht anders an. Eigentlich glaube ich, dass jeder Mensch grundsätzlich, wenn er auf die Welt kommt, reich sein möchte. Jetzt nicht nur im geldtechnischen Sinne, aber als Kind möchtest du immer Dinge haben. Weißt du, du gehst durchs Geschäft und du siehst das und das und das und das und du willst die Dinge haben. So, man ist grundsätzlich als Mensch, man hat so eine Eroberernatur. Man will einfach die Dinge haben. Und dann bekommst du in deiner ganzen Jugend halt immer gesagt, sei nicht so gierig, ja. Nein, das steht dir nicht zu oder nimm nicht zu viel, lass den anderen was übrig. Und dann kommt natürlich die ganze Schule, wo man dann erzählt bekommt, Geld ist nicht alles und Geld macht nicht glücklich und Geld macht oder verdirbt den Charakter. Da hast du ja so Glaubenssätze, die so tief in dich reingeprägt werden. Und ich habe das große Glück gehabt, mit 18 Jahren total zufällig im Fitnessstudio auf jemanden zu treffen, da habe ich damals schon so in Aktien investiert. Und der war Unternehmer und wir sind ganz zufällig ins Gespräch gekommen. Und ich habe ihm halt damals davon erzählt, jo, ich investiere in Aktien, dies, das, jenes. Und hat er mich angeguckt, als wäre ich totaler Idiot und hat gesagt, du bist doch jung und kannst doch eigentlich irgendwas lernen. Warum arbeitest du nicht selbst mit dem Geld, machst dich selbstständig? Weil wirklich reich werden in kürzerer Zeit kannst du eigentlich nur machen, wenn du wirklich hart dafür arbeitest und dich selbstständig machst und ein eigenes Unternehmen gründest. So, und dann bin ich halt erstmals darauf gekommen, okay, wie kann man das überhaupt schaffen? Oder dass man es das überhaupt schaffen kann, weil viele Leute wissen ja gar nicht, dass man eigentlich theoretisch ja jeder in Deutschland auch reich werden kann innerhalb von 2, 3, 4 Jahren. Und ja, Geld zu haben und reich zu sein, ist meiner Meinung nach, ist was jeder eigentlich anstreben sollte, weil es ist ja nichts Egoistisches, sondern eigentlich ist es eher egoistisch, nicht viel Geld haben zu wollen, weil dann kannst du auch wenig helfen, du kannst nicht wirklich viel bewirken. Du kannst zum Beispiel auch, wenn mal eine Krise oder sowas ist, dann muss dir vielleicht geholfen werden. Du musst vielleicht Ressourcen für dich nutzen, die eigentlich hätten anderen Menschen zur Verfügung stehen können, weil du die Möglichkeit gehabt hättest. Ne? Also ich vergleiche das immer ganz einfach. Wir haben ja ein Privileg, hier in Deutschland geboren zu sein. Und es gibt vielleicht irgendwelche anderen Menschen, die würden 80 Stunden die Woche arbeiten oder 120 Stunden die Woche arbeiten, um einfach nur ein Dach über den Kopf zu haben und jeden Tag zu wissen, dass sie genügend zu essen haben. Und nicht sich darüber beschweren, dass die Avocado irgendwie ein bisschen braun ist oder sonstiges. Und ich finde das tatsächlich eigentlich so, dass man das mal über den Kindern so ein bisschen mehr vielleicht beibringen sollte, als dieses reich sein oder viel Geld zu wollen, auch ist irgendwas Schlechtes. Ne? Weil, also sagen wir mal ehrlich so, ne? Die meisten geilen Sachen auf der Welt für einen selber kosten Geld. Ja? Und kein Geld zu haben, also Geld macht nicht glücklich, glaube ich, unbedingt zwangsläufig. Ich glaube, mit Geld kann man sehr viele geile Momente und Erinnerungen sich schaffen, die wiederum zu Glück führen. Also Reisen, Urlaube, was mit Freunden und Menschen und Unternehmen, ohne die ganze Zeit sich Sorgen machen zu müssen um Geld. Aber wenn man arm ist oder wenn man sehr, sehr wenig Geld immer permanent hat, dann hat man dadurch Sorgen, wenn mal was passiert. Kann ja auch mal sein, dass man irgendwie irgendwann wird man vielleicht krank oder hat irgendwie Schicksal trifft einmal sehr ungünstig. Dann kann einen sowas viel mehr aus der Bahn werfen, glaube ich, als wenn man reich ist. Ja, also, oder keine Ahnung, ich habe zum Beispiel einen Kumpel gehabt, der damals bei diesem Ahrtal, da hat er halt gewohnt, ne, und sein Haus war halt komplett am Arsch. Also, wo diese Überschwemmungen damals waren, diese Fluten. Aber der Typ ist halt Millionär. Ja, und dann war es halt nicht so schlimm für ihn. Und wenn man sich, und der hat auch Familie gehabt und so, ne, Frau, Kinder und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt vorstellst, okay, wenn der gar kein Geld hätte und nicht, der war tatsächlich nicht versichert, dann bist du natürlich in gewisser Art und Weise wirklich gelähmt eigentlich für die nächsten 10, 20 Jahre, weil so ein Haus, wer verdient das, ne? Wer verdient 3, 4, 5, 600.000? Keine Ahnung, was da so ein Haus kostet, aber ja, du bist auch irgendwie Sicherheit für die Familie und sowas schafft ja auch irgendwo Geld.
Und jetzt spreche ich ganz oft schon mit sehr, sehr erfahrenen Unternehmern, die schon über mehrere Jahrzehnte auch aktiv sind. Zuletzt mit einem, der hat ein neunstelliges Vermögen sich aufgebaut. Und da finde ich immer spannend, wie sich so die Definition von Erfolg, wie die einerseits heute ist, wie die sich aber auch entwickelt hat. Ja, aber ich glaube, die verändert sich im Laufe des Lebens bei uns Menschen auch. Kannst du sowas schon beobachten? Also, wie definierst du heute Erfolg für dich?
Extrem, extrem stark. Also, das ist so ein bisschen wie dieser kleine silberne Mann, der sozusagen so eine Treppe lang läuft. Ich glaube, man hat immer in seinen einzelnen Lebensabschnitten verschiedene Ziele und auch Dinge, die man als Erfolg definiert. Vielleicht als Kind definiert man irgendwann im Fußball gegen irgendeinen Verein zu gewinnen mal oder schneller zu sein als jemand anderes. Und dann irgendwann ist Erfolgsdefinition vielleicht ein Studium zu beenden oder eine Ausbildung. Und bei mir war sozusagen das erste eigentlich, mein erstes großes Ziel war mal 3.000-4.000 Euro selbstständig zu verdienen von überall aus auf der Welt, damit ich irgendwie mal so ein Jahr oder anderthalb Jahre reisen kann und gleichzeitig trotzdem Geld verdienen kann. So, das war zum Beispiel mein erstes Big Goal. Ich dachte mir, ey, wenn du das schaffst, das muss so geil sein, ne? Wenn du da irgendwo in, da habe ich auch gemacht dann, ja, ne? Ich war in anderthalb Jahren in Asien, war zum Beispiel dann in Bali oder in Thailand und lag da am Strand, währenddessen sozusagen wirklich, also komplett klischeehaft, habe ich da sozusagen weiter Geld verdient, im Grunde im Urlaub. Und dann bin ich irgendwann zurück nach Deutschland, weil ich auf einmal so gemerkt habe, das erfüllt mich jetzt nicht mehr so wirklich. Also ich will jetzt mehr, ich will weiter vorankommen, ich will auch schneller vorankommen. Und dann bin ich zum Beispiel auch zurück nach Deutschland und habe dann die ersten Mitarbeiter eingestellt. Das war zum Beispiel am Anfang überhaupt kein Ziel von mir. Also hätte man mich gefragt, hätte ich gesagt, ich will nie Mitarbeiter haben. Und ja, dann ist es aber irgendwie so gekommen, dass ich mir gedacht habe, hey, es wäre doch voll cool, wenn du noch jemanden hast, der dir hilft. Dann wurden das schnell mehrere Leute, die mir helfen. Dann kam das mit der Software. Das zum Beispiel war ein Gedanke, da ging es schon gar nicht mehr um mich oder darum, wie kann sich mein Lebensstandard dadurch verändern, sondern da ging das schon mehr um so eine Art, okay, das ist einfach, es macht einfach Bock, was aufzubauen. So, ich weiß, ich kann Dinge aufbauen das ist mehr der Nervenkitzel, ich sag mal, der Spaß an der Sache oder die Leidenschaft vielleicht auch an der Sache, der mich dazu gebracht hat, dann zum Beispiel das zu machen oder dann auch die Agentur oder die Sachen, weil im Grunde genommen, also das FBA-Business selbst, das ist das entspannteste Business tatsächlich von allem, die ich habe, weil dafür haben wir haben jetzt zwar mittlerweile auch 3 Mitarbeiter dafür, aber das könnte ich auch theoretisch wieder alleine machen. Ja, und da habe ich niemanden, der sich beschwert und ich muss nicht zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo sein. Also eigentlich das, was ich am Anfang wollte und jetzt habe ich sozusagen ein Business aufgebaut, wo ich als Person auch notwendig bin, ne? Was eigentlich sozusagen sogar gegen das Ziel von damals sprach, weil ich dann noch größere Ziele teilweise gesetzt habe oder einfach manche Sachen gar nicht so mit so einem konkreten Ziel verbunden sind, sondern einfach gemacht werden, weil sie Spaß machen, wie jemand anders vielleicht irgendwie nachmittags dann halt mit seinen Kollegen Fußball spielen geht, baue ich halt irgendwie eine Company auf.
Und warum machst du tatsächlich noch dieses Coaching und Co. und nicht nur Amazon FBA?
Also das Coaching das war ja das Erste, was ich sozusagen danach FBA auch zusätzlich gemacht habe. Also ich mache auch nach wie vor FBA und das hat sich damals eben, wie ich vorhin schon gesagt hatte, so ergeben. Ja, ich habe dann das erste Mal so 100.000 Umsatz gemacht, dann kam auch immer mehr Leute, man war dann nochmal in so Communities, die haben halt dich die ganze Zeit irgendwas gefragt. So, und ich vom Grund auf, mir hat das immer super Spaß gemacht, dann mit den Leuten auch mich auszutauschen. Vielleicht auch, ich habe damals so ganz andere Strategien verfolgt als die meisten. Dadurch fanden die es auch immer interessant. Hey, wieso machst du das denn so? Alle sagen doch, man soll das so machen. Ja? Und dann habe ich damals angefangen, YouTube-Videos zu drehen. Das habe ich in der Schulzeit schon ein paar Mal gemacht, weil ich irgendwie Spaß daran hatte, mal Videos zu drehen. Und das irgendwie so, vielleicht, keine Ahnung, von der Persönlichkeit mag ich das einfach. Und da war noch gar nicht der Gedanke, mal so ein Coaching zu machen. Dann habe ich so ein Buch geschrieben, weil ich mir dachte, hey, so ein YouTube-Video ist blöd, das ist immer 10, 20 Minuten lang, da kannst du eigentlich immer nur über so einen ganz kleinen Bereich von dem Business sprechen. Schreib doch ein Buch. Da habe ich wirklich ein Buch geschrieben, habe das für 50 Euro oder 100 Euro bei Fiverr so setzen lassen, auch mit über 1.000 Rechtschreibfehlern, weit über 1.000 Rechtschreibfehlern. Aber das habe ich dann angefangen zu verkaufen. Das hat sich, ich glaube damals, also da hatte ich vielleicht 2.000, 3.000 Abonnenten auf YouTube, da habe ich auch keine Werbung oder sowas für gemacht. Dann habe ich irgendwie 2.000 Mal fast hat sich das verkauft. Und dann kam halt immer mehr, übrigens, also habe ich auch gar kein Geld mit verdient, das Buch habe ich für 9 Euro verkauft. Also es ging wirklich am Anfang gar nicht um diesen monetären Gedanken, sondern einfach nur um diesen Gedanken, cool, Leute kommen auf mich zu, wollen was von mir wissen und ich kann ihnen wirklich helfen. Das hat mir einfach, war Identität, Ego, war geil. Und dann irgendwann dachte ich, okay, so ein Buch ist auch cool, aber du kannst jetzt nicht 1.000 oder 2.000 Leuten helfen und wie viele von diesen 1.000, 2.000 Leuten meinen das überhaupt ernst? Weil alle, du kennst das selber, alle Leute erzählen immer, ja, ich will reich werden, ich will finanziell frei werden, ich will reisen, aber wer ist wirklich bereit zu tun, was notwendig ist, um das zu erreichen? Und Dann habe ich damals ein Coaching auf den Markt gebracht, ohne das auch übrigens überhaupt zu promoten. Man musste da ganz cringe über mein Impressum auf der Website, die ich dann gemacht hatte, auf so ein Formular, wo es nicht mal darum ging, Coaching. Also du kannst einfach da so ein Formular eintragen machen. Ne? Das heißt, ich hatte irgendwie in der Woche dann so 2 oder 3 Calls und habe das dann damals angefangen, auch wirklich für einen Apfel und ein Ei einfach, ne, irgendwie so gesagt, ja komm, wir machen das. Ich habe hier so einen Videokurs aufgenommen und so hat sich das halt extrem entwickelt. Ne? Und mittlerweile, wie gesagt, also wir sind in dem Bereich, also alleine nur fürs Coaching über 20 Mitarbeiter. Das sind auch nicht nur, gibt es ja auch andere Kandidaten, das sind auch nicht nur irgendwie Sales-Mitarbeiter oder Verkaufsmenschen, sondern wir haben da 8 Leute, die sozusagen alleine im Coaching-Consulting, also die nur wirklich Coaching-Consulting bei uns machen. Wir haben mittlerweile hier bei uns im Office einen eigenen Schulungsraum für Workshops und machen hier 1-2 Mal im Monat was. Wir machen große Events, wir haben jeden Tag zum Beispiel bei uns Live-Calls, wir haben zum Beispiel, das ist eine Sache, die habe ich von Anfang an, die war mir sehr wichtig im Coaching, ist dieses 1-zu-1-Gedanke. Also Videokurse finde ich gut, aber Videokurse alleine reichen meiner Meinung nach nicht komplett, um jetzt so ein komplexes Ding komplett aufzubauen. Das kommt natürlich immer ein bisschen auf den Bereich an. Also bei uns ist es so, wenn man dann auch, wenn unsere Kunden dann ein paar tausend Euro investieren, dann will ich zum Beispiel immer, dass das Produkt wirklich von uns auch nochmal abgesegnet wird, dass das Marketing von uns abgesegnet wird, dass wenn Probleme da sind, die auch wirklich jemanden einen Ansprechpartner haben. Also deswegen haben wir auch für die Anzahl an Kunden relativ viele Leute eigentlich und haben halt diesen 1-zu-1-Gedanken, ne? Dass man auch mal sich einfach melden kann, dann mal so ein, bei uns nennt sich das zum Beispiel Produktcall oder sowas buchen kann, dann darüber genau sprechen kann und das ist halt voll aufgegangen. Ne? Also wir haben, damals gab es auch andere große Leute, die hätte ich niemals gedacht, dass wir mal größer werden und jetzt eigentlich im Amazon FBA-Bereich sind wir mit Abstand die größten. Mittlerweile sogar auch von den Kunden, aber der Grund, glaube ich, warum wir da hingekommen ist, einfach weil wir Ergebnisse produziert haben. Ja, also wir haben, wie gesagt, über 1700 Produkte auf den Markt gebracht, also das ist, wenn ich selbst auf Amazon einkaufe, ich sehe ständig Kunden von uns, also wirklich fast egal, was ich kaufen will, man erkennt das mal bei uns so ein bisschen am Marketing, ja, also wir haben die Art und Weise, wie unsere Produktbilder aussehen, wie die Texte geschrieben sind und so weiter und so fort, da erkennt man das halt immer so ein bisschen, also man hinterlässt so seinen Fußabdruck und ja, ich glaube, dadurch sind auch immer wieder oder immer mehr Leute auch so auf uns aufmerksam geworden und haben dann auch tatsächlich viel Geld bezahlt, weil mittlerweile sind unsere Trainings auch relativ teuer, weil wir die auch die Laufzeit extrem lang mittlerweile haben, jede Menge so eben 1-zu-1 Sachen drin haben, wie die Workshops oder Events und so. Ja, und aber das führt halt am Ende zum Ergebnis und das ist ja das, was wir wollen und wofür die Leute uns dann auch bezahlen. Und mittlerweile ist es so, dass das Coaching mir super viel Spaß macht, gleichzeitig auch super viel Geld einbringt, ne? Das ist ja auch kein Geheimnis. Und aber auch für diese ganze Infrastruktur, die wir bauen sozusagen, also mit der Agency für Produktbilder und Videos und der Logistik und der Software, also das ergänzt sich jetzt alles so, ne? Also das spielt sich sozusagen gegenseitig in die Karten. Und ich profitiere selbst davon, weil ich kann zum Beispiel meine eigene Software bauen, die hilft mir ja auch meinem eigenen FBA-Business weiter. Ich habe meinen eigenen Produktfotografen, ich habe dann meine eigene Logistik. Und dadurch, dass wir das halt alles machen, sind die Dinge bei uns dann halt auch viel günstiger. Ja, also alles aus einer Hand kann ich natürlich bessere Preise machen als teilweise wirklich riesige Companies, weil ich dann trotzdem noch am Ende genügend Geld mache und unser Kunde dann aber unterm Strich viel weniger ausgeben muss.
Niklas, vielen Dank für den Einblick. Stunde ist wieder hier durchgerusht. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, da mal deine Eindrücke, deine Standpunkte zum Thema Amazon FBA zu hören. Wo kann man mehr über dich, über euch erfahren?
Also am einfachsten immer, wenn man jetzt irgendwas guckt über YouTube, einfach Niklas Spielmeier eingeben oder gerne auch, wenn jemand Fragen hat, auf Instagram schreiben. Ansonsten, Website kann man sich gut merken, steht auch im Hintergrund, e-commerce.de. Ja, genau. Also ist eigentlich relativ einfach, in Kontakt zu kommen.
Cool, Niklas. Dann sage ich besten Dank an euch, wie immer, die Bitte eine Bewertung abzugeben. Wir hatten heute das Thema Amazon-Bewertung. Bitte keine dumme Bewertung abgeben.
Eine geniale Bewertung, auf die es wert ist, auf nützlich zu klicken ab. Als Dank, dass Maurice sich heute die Zeit genommen hat.
Genau. Und den Podcast gerne zu teilen, damit ihn noch mehr Menschen hören. Vielleicht auch teilen im Sinne von an denjenigen, der mal ein bisschen was erfahren sollte über Amazon FBA, über eine weitere Möglichkeit, Geld online zu verdienen. Und ja, danke an euch. Danke dir, Niklas. Und bis bald. Ciao, ciao.
Danke, ciao, ciao.
Ciao. Das war eine weitere Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall von Maurice Borg. Bitte nimm dir eine Minute und unterstütze uns mit einer Bewertung. Folge Maurice Borg bei Instagram und profitiere von seinen täglichen Buchausschnitten aus den besten Büchern unserer Zeit. Sein Profilname ist mb-maurice-borg.